Let's not do any more questions. Let's just listen to
Uniradio Konstanz.
Hey, 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 herzlich willkommen zurück im Uniradio und herzlich willkommen zurück in einem neuen Semester an der Universität Konstanz. Ja, was soll man sagen? Der Sommer, er ist definitiv vorbei. Ich spüre es noch überall in meinen Knochen und das ist leider nur auf der Liste der Dinge, die einen fertig machen in den letzten Wochen, relativ weit unten. Aber wir kriegen das alles hin. Wir haben sehr viel zu bereden und ich bin Nico. Ich bin heute hier da, euch ein bisschen durch die Beiträge zu führen. Und ja, ich denke, wir wissen alle, was passiert ist in der letzten Woche. Deswegen mache ich diese Moderation heute auch zusammen mit dem Amerika-Experten im Uniradio Konstanz mit Oskar. Wie ist denn Oskar Amerika? Wie geht's dir? Wie ist die Stimmung?
Ja, hallo, hier Außenreporter Oskar, live aus Amerika. Nein, natürlich nicht. Ich war vor etwa 2 Monaten da und gerade mit dem Winteranfang hier habe ich das eigentlich ganz gut, also zwar ist noch kein Winter, aber man spürt es auf jeden Fall, habe ich das ganz toll gemerkt. Ich kam gerade aus Kalifornien, eine Heatwave und dann fliege ich zurück. Steige aus dem Flugzeug aus und mir kommt ein Kältestrom entgegen. Das war sehr kriminell, sage ich mal. Ja, es hat sich einiges verändert in den letzten Wochen. Es war eine spannende politische Woche.
Ja, man könnte sagen, man wünscht sich das Sommerloch zurück. Eigentlich.
Ja.
In einem Satz zusammengefasst, die Ampel ist tot, Trump wird Präsident. Da kann man sich aus Medienperspektive kann man sich da eigentlich nicht beschweren. Und das ist ja auch gewesen, ein riesiges Medienspektakel. Also man kann sich ja nie so richtig dem entziehen, was da auf der anderen Seite des Teichs irgendwie abgeht. Ich denke, die amerikanische Kultur durchdringt ja eigentlich alles, womit man so tagtäglich interagiert. Aber das war jetzt schon harter Tobak. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen in den Broadcast reingeguckt hast, als die Auszählung der Stimmen gelaufen ist. Das ist absolut eine Welt für sich. Ich war wegen irgendeiner Aufgabe für die Uni wach um 2 Uhr morgens und da sind dann diese Leute schwitzend in ihren Anzügen vor so Greenscreen-Hintergründen und dann kommt so ein, plötzlich flasht ein Jingle über den ganzen Bildschirm und es kommt so eine Einblendung und so eine Stimme sagt Election Alert oder so. Und es ist fantastisch. Es ist einfach ein, man fragt sich an der Stelle, gibt es diese Berichterstattung wegen der Wahl oder findet die Wahl eigentlich statt, um diese mediale Berichterstattung zu ermöglichen? Das ist eigentlich die Frage, die sich an der Stelle stellt. Aber
du sagst ganz richtig, es ist wirklich ein Medienspektakel einfach und vor allem bei so Leuten wie Donald Trump, sag ich mal, die ja wirklich ganz viel komische Statements irgendwie raushauen, das wird einfach groß gemacht in den Medien, das stimmt. Klar, und damit ist es
für mich persönlich, du sagst es, für mich persönlich liegt auch ein bisschen die, wie soll man sagen, die Ironie der Sache darin, dass das Ganze so, es wirkt so fiktionalisiert, dass wir, also ja. das Geschehen schon seit jetzt im Vorlauf der letzten Monate wirkt wie ein Theater eigentlich, sodass es dass es schwer ist, sich in Erinnerung zu rufen, dass diese Vorgänge mit ganz realen Konsequenzen ja dann am Ende auch verknüpft sind, weil es einfach so schwer ist, sich das vorzustellen.
Das denke ich mir auch irgendwie. Es ist fast schon eigentlich so eine Komödie, denke ich mal. Also es wäre eigentlich fast schon lustig, wenn es halt nicht so ernst wäre, die Situation. Das ist halt irgendwie, am Ende ist es dann eher eine Theatertragödie eigentlich, was jetzt abgegangen ist. Genau.
Das trifft es ganz gut. Man wird dann auch mehr oder weniger gezwungen, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Aber eine der spannendsten und aufschlussreichsten Statistik waren für mich die Google Search Trends im Vorfeld der US-Wahl. Da ist nämlich die Suche nach Who is running for president? So 3 Tage vor der Wahl.
Ja, perfekt.
So um das 100-fache in die Höhe gegangen. Und auf eine spannende Art und Weise beruhigt mich das gleichzeitig und versetzt mich in Irrsinn.
Ja, auf jeden Fall. Das verstehe ich vollkommen.
Es ist echt. Aber naja, wir stellen uns hier, wir stellen uns da jetzt darüber und tun so. Aber am Ende des Tages, weißt du aus der Hüfte geschossen, wann das sogenannte Inauguration Date ist? Wann bekommen wir unseren orangenen Präsidenten? Wann geht's los?
Ehrlich gesagt bin ich da auch kein Experte drin, wie das ganze US-Wahlsystem funktioniert.
Gibt es jemanden, der da ein Experte ist? Kann uns da jemand helfen?
Ich glaube, da sollten wir doch gleich mal in den Beitrag von Nina reinhören, die da uns ein bisschen aufklärt drüber.
Stop now! What's that sound?
Uniradio Konstanz.
Hello, willkommen bei unserem kleinen Politik-Segment. Heute reden wir über ein sehr umstrittenes Thema, und zwar die US-Wahlen 2024. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, haben wir schon einen der wichtigsten Tage der Wahlen hinter uns, die Hauptwahl am 5. November. Da wir alle, wahrscheinlich, aber keinen Einfluss auf die Wahlen haben, nutzen wir doch die Zeit, um uns mit dem System und den Kandidaten und Kandidatinnen vertraut zu machen. Die US-Wahlen lassen sich grob in Vorwahlen und Hauptwahlen aufteilen. In den Vorwahlen wird entschieden, welcher Kandidat oder welche Kandidatin final für die jeweilige Partei in den Hauptwahlkampf geht. Die genaue Art und Weise der Wahl unterscheidet sich in jedem Bundesstaat und kann entweder als Primaries oder als Caucus ausgetragen werden. Es ist eine indirekte Wahl, heißt, alle Wahlberechtigten wählen nicht die KandidatInnen selbst, sondern Delegierte, die ihre Stimme für die jeweiligen Favoriten verteilen. Genau wie beim Ablauf der Wahl sind auch die Daten der Vorwahl pro Bundesstaat unterschiedlich. Eine große und sehr wichtige Ausnahme davon ist der Super Tuesday, an dem besonders viele Delegierte gewählt werden. Dieses Jahr, am 5. März 2024, wählten 14 Staaten ihre favorisierten Delegierten. Ein paar der wichtigsten davon sind Kalifornien, Texas, Colorado und Tennessee. Wegen der hohen Anzahl der wählenden Bundesstaaten gibt es beim Super Tuesday die meiste Hoffnung auf das Präsidentenamt und ist für viele Kandidaten und Kandidatinnen auch der Zeitpunkt des Austritts aus dem Wahlkampf. In den diesjährigen Vorwahlen beispielsweise stand für die Republikaner nicht nur Donald Trump im Ring, sondern unter anderem auch der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und die frühere Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley. DeSantis trat jedoch schon nach seiner ersten Wahlniederlage im Januar zurück. Haley beendete ihr Rennen um die Kandidatur am 5. März, dem Super Tuesday. Die Demokraten stellten ein überschaubares Feld von 3 KandidatInnen für den Wahlkampf. Dean Phillips, ein Unternehmer und Abgeordneter im Repräsentantenhaus für den Bundesstaat Minnesota, Marianne Williamson, eine Bestseller-Autorin und ehemalige Beraterin von Talkshow-Host Oprah Winfrey, und zuletzt der 46. Präsident der USA, Joe Biden. Der Austritt Williamson wurde früh im Februar bekannt gegeben, denn ihre Kandidatur wurde genau wie Phillips als chancenlos gegen Präsident Joe Biden abgestempelt. Jedoch trotz des Riesenvorteils der anderen Kandidierenden gegenüber löste Bidens erneute Teilnahme am Kampf um die Präsidentschaft eine große Kontroverse aus. Mit seinen 78 Jahren war er schon bei seinem damaligen Amtsantritt der älteste Präsident der US-Geschichte. Nach katastrophalen TV-Duells gegen Trump, in denen er regelmäßig den Faden verlor und daran scheiterte, Sätze zu beenden, stieg der parteiinterne und öffentliche Druck, der ihn schlussendlich zum Austritt aus der Präsidentschaftswahl drängte. An seiner Stelle Vizepräsidentin Kamala Harris, die nach dem Gewinn von 99% der Delegiertenstimmen bei einer Online-Abstimmung im August für die Demokraten ins Rennen eintrat. Die Hauptwahl findet traditionell am ersten Dienstag im November statt. Sie folgt ebenfalls dem indirekten Modell, was eine erneute Wahl über Delegierte bedeutet. Jeder Bundesstaat hat eine andere Anzahl an Delegierten, da diese abhängig von der Einwohnerzahl ist. Insgesamt bilden die Bundesstaaten 538 Delegierte. Um einen Gewinn erzielen zu können, braucht ein Kandidat oder eine Kandidatin mindestens 270 Wahlleute oder auch Delegierte. Die Wählerstimmen, also die der Wählenden in den verschiedenen Bundesstaaten, entspricht aber nicht die Anzahl der Delegierten, die später den Präsidenten oder die Präsidentin wählen. Das liegt an dem sogenannten The Winner Takes It All System. Nehmen wir als Beispiel einen imaginären Bundesstaat mit 10 Delegierten. 60% der Wahlberechtigten wählen in diesem Szenario die Kandidatin der Demokraten und 40% den der Republikaner. Wenn man das auf die 10 Delegierte überträgt, müssten theoretisch 6 von ihnen später für die Demokraten und 4 für die Republikaner ihre Stimme abgeben. Durch das The Winner Takes It All-Prinzip jedoch ist das anders. Mit den 60% liegen die Demokraten über den Republikanern und haben somit das Recht auf alle 10 Stimmen und nicht nur die theoretischen 6. Kalifornien beispielsweise ist einer der wichtigsten Bundesstaaten für die Demokraten. Es ist der einwohnerstärkste Bundesstaat mit einer traditionell demokratischen Tendenz, weshalb er in der Vergangenheit 54 Wahlleute für die Demokraten lieferte. Aufgrund dieser Regelung liegt der Fokus des Wahlkampfs auf den sogenannten Swing States oder Key States, die zwischen einer demokratischen und republikanischen Tendenz schwanken und die Entscheidungsmacht für einen Kandidaten oder eine Kandidatin sein können. Wenn am 5. November also alle Wählerstimmen eingereicht wurden, kommt es am 17. Dezember zum Electoral College. Dort wird offiziell die Stimmen der 538 gewählten Delegierten abgegeben. Das heißt, der Präsident, die Präsidentin gewählt. Am 6. Januar 2025 kommt es zu der Feststellung der Wahlergebnisse im Kongress und zu dessen Bestätigung. 2 Wochen später, am 20. endet die Wahl mit der Amtseinführung der neu gewählten Präsidentin, des Präsidenten. Ein riesiger Teil der Wahl ist die Finanzierung der Kampagnen. Aufgrund Beschränkungen bei Inanspruchnahme von öffentlichen Förderungen hat sich die Finanzierung durch Spendenkampagnen für die 2 Hauptkandidierenden durchgesetzt. 2020 lagen diese laut Recherchen des Rundfunknetzwerkes NPR bei 1.960 Millionen US-Dollar in Trumps Fall. 300 Millionen mehr als bei Biden. Kommen wir zu den Kandidaten und den Kandidatinnen der US-Wahl 2024. Auf der einen Seite die Demokraten mit Kamala Harris im Amt der Präsidentin und Timothy James Walz oder auch Tim Walz als ihr gewählter Vice President. Die andere Seite, geführt von Donald Trump, die Republikaner. An seiner Hand James David Vance oder auch J.D. Vance. Kamala Harris stammt von einer indisch-amerikanischen Biomedizinerin und einem jamaikanischen Wirtschaftswissenschaftler ab. Nach ihrem Studium in Politikwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften in Washington D.C. absolvierte sie ein Jurastudium an der University of California. 2010 bekam sie eine Stelle als Generalstaatsanwältin von Kalifornien, welche sie bis 2017 antrat. Von 2017 bis 2020 war sie als Senatorin für den US-Senat tätig, bis sie schließlich in das Amt der Vizepräsidentin trat. Ihr Begleiter im Wahlkampf, Tim Walz, ist ein US-amerikanischer Politiker der Minnesota Democratic Former Labor Party. Er wurde in West Point, Nebraska geboren und diente 24 Jahre lang der Nationalgarde. Nach dem Abschluss des Lehramtsstudiums am Chadron State College in Nebraska im Jahr 1989 bekam er die Möglichkeit, im Rahmen eines Bildungsprogrammes in China zu unterrichten. 2006 zog er in den US-Kongress für Minnesota und wurde am 7. Januar 2019 als Gouverneur von Minnesota vereidigt. Seine authentische und bodenständige Art sowie seine Abstammung aus einfachen Verhältnissen und natürlich der Fakt, dass er ein weißer Mann ist, spricht als Gründe für seine Wahl als Harris Running Mate und soll die WählerInnen dort abholen, wo Harris als dunkelhäutige Frau aus Kalifornien nicht ankommen kann. Wichtige Punkte der demokratischen Agenda sind beispielsweise ein straffreier Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen, strengere Waffengesetze und das Verbot von Schnellfeuerwaffen für Zivilisten, Mindeststeuern für Milliardäre, Steuerungsgutschriften für Mittelschicht und untere Einkommensklassen, der Ausbau erneuerbarer Energien und die Unterstützung für Entwicklungsländer sowie die weitere Finanzierung der Ukraine. Auf der anderen Seite steht Donald Trump, Ex-Präsident der Vereinigten Staaten und Unternehmer. Nach seinem Wirtschaftswissenschaftsstudium an einer Privatschule in New York machte er einen Abschluss in der zur University of Pennsylvania gehörenden Wharton School of Finance. Nach seinem Einstieg in die Immobilienfirma seines Vaters übernahm er diese als 25-Jähriger und baute selbst verschiedene Immobilien in New York, wie beispielsweise das Grand Hyatt Hotel und den Trump Tower. Von 2004 bis 2005 spielte er sogar Moderator in einer Reality-TV-Show namens The Apprentice, was ebenso der Titel eines Films über Trump ist, der gerade in den Kinos läuft. Sein Running Mate J.D. Vance wuchs in ärmlicheren Verhältnissen im US-Bundesstaat Kentucky auf. In einem 2016 erschienenen Buch namens Hillbilly Elegy erinnert er sich an diese Zeit und erwähnt die Probleme der amerikanischen Landbevölkerung aus einer autobiografischen Perspektive. Vance diente rund 4 Jahre beim US-Militär und studierte an der Ohio State University Politikwissenschaften mit Philosophie, bevor er einen Abschluss an der Yale Law School machte. Er arbeitete lange Zeit als Anwalt für ein Firmenimperium des Milliardärs Peter Thiel und ist schließlich seit 2003 im Ohio US-Senat tätig. In einem Tweet von Oktober 2016 schrieb J.D. Vance laut CNN auf Trumps Missbrauchanklagen, ich zitiere, "What percentage of the American population has at the real Donald Trump sexually assaulted?" Vor den Wahlen 2016 erzählte er CNN sowie in Textnachrichten an Bekannte, dass er ziemlich sicher nicht Trump wählt, da dieser das Äquivalent zu Amerikas Hitler sei. Wieso der plötzliche Umschwung, ist mal dahingestellt. Sein Einsatz als Running Mate setzt bei der Identifikation mit dem Leben in ärmlichen Verhältnissen an und soll ein Verständnis der wirtschaftlichen Lage der Bevölkerung zeigen. Wirtschaftlich und sozialpolitisch bildet er jedoch einen Kontrast zu dem gewollten Image, da seine rechtslibertäre Anschauungen vielmehr zu einer weiteren Öffnung der Schere zwischen Arm und Reich beitragen. Die Agenda der Republikaner kontrastiert die der Demokraten in vielen Punkten. Was die Republikaner wollen, streckt sich von Steuergeschenke für Unternehmer und einer Senkung der Einkommensteuer, Unternehmenssteuer von 21% auf 15% bis zum Rückkehr der fossilen Energien in der Klimapolitik. Außerdem stehen sie für ein Verbot von Hypotheken für Einwanderer, die Einführung von Zöllen bis zu 60% auf chinesische Importe, die Abschaffung von Umweltvorschriften und Vorschriften beim Waffenkauf. Außenpolitisch erwähnte Trump ebenso mehrmals, dass er den Krieg zwischen Ukraine und Russland durch einen Deal zwischen Zelensky und Putin stoppen kann und drohte mit dem Austritt aus der NATO. Für mehr Informationen über das Wahlsystem, die Kandidaten und Kandidatinnen sowie Kontroversen kann ich euch die Berichte von WDR, der Tagesschau und der New York Times empfehlen. Wenn ihr Fans von Dramen, Reality-TV-Shows und Horrorfilmen seid, dann befindet ihr euch dort genau am richtigen Ort. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche.
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Uniradio Konstanz.
Der Beitrag von Nina über das genaue Prozedere und die rechtlichen Kontexte der Wahl. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Oscar, aber mich hat gerade total beruhigt, wie sachlich und entspannt sie das alles vorgetragen hat, mit so einem Instrumental im Hintergrund und so. Also ich kann mich nicht gut erinnern, wann das letzte Mal jemand so entspannt über dieses Thema geredet hat.
Wenigstens wahrscheinlich irgendwie Mr. Wissen to Go oder so. Das kann ich mir noch gut vorstellen, dass der es auch mal so entspannt
Was würden wir über ihn tun? Nee, jetzt ist es, euch ist bestimmt gerade schon aufgefallen, wir haben diese Beiträge größtenteils vor der tatsächlichen Stimmenauszählung gemacht. Wie wir gerade gelernt haben, geht die Wahl an sich ja eine ganze Ecke länger, über mehrere Monate. Also im Grunde wie der Karneval ist das so eine fünfte Jahreszeit. Aber natürlich sind viele unserer Beiträge jetzt hier heute quasi before the fact entstanden. Und stellt uns jetzt hier eine ganz, ganz spannende Situation eigentlich. Wir haben hier die Möglichkeit, so ein bisschen zurückzugucken. Wie haben wir denn mit bangen Augen auf die Wahl geguckt, bevor das Ergebnis, das uns allen bekannt ist, im Raum stand? Und hat sich dazu vielleicht von heute zu heute was verändert? Besonders, du hast mir erzählt, du warst sogar da vor der Wahl.
Ja, richtig. Es war vor ungefähr 2 Monaten, war ich für ganze 4 Wochen in Amerika. Ich war in Colorado und dann auch in Kalifornien, was wir jetzt gerade eben gehört haben, ja auch vor allem sehr demokratisch eigentlich ist. Ja, da war die Stimmung eigentlich ganz in Ordnung, sage ich mal noch. Natürlich gab es immer Unruhen so, aber vor allem nach dem TV-Duell, was ich live mitbekommen habe, wo ja wirklich Kamala Harris eigentlich ja Donald Trump zerstört hat, also da waren sich eigentlich alle recht einig, war die Stimmung doch eigentlich ganz positiv. Und jetzt ist doch die Frage, wie ist es da irgendwie dazu gekommen? Vielleicht könnten wir mal bei Aaron reinhören, der so ein bisschen noch ein bisschen mehr auf den Plan, sag ich mal, hat, drauf zielt, was jetzt Donald Trump für Pläne hat. Weil das ist auch so ein großer Unterschied, der mich auch ein bisschen ängstlich macht, sag ich mal. Als Trump das erste Mal gewählt wurde, vielleicht hat er es selber nicht so ganz erwartet, konnte er eigentlich gar nicht so viel machen. Aber jetzt, was so gefährlich vielleicht auch ein bisschen an ihm ist, dass er wirklich einen Plan hat.
Er ist jetzt aufgewärmt,
sozusagen. Genau, er ist aufgewärmt, ja.
Kurz auf der Bank gewesen, jetzt wieder reingekommen. Stell dir das mal in Deutschland vor. So, das wäre doch irgendwie, das wäre ein bisschen wild. So, weißt du, wenn sich dann, vielleicht Merkel kommt nochmal zurück.
Merkel, Comeback.
Die Ampel ist ja jetzt vorbei. So, vielleicht ruft jemand in der Uckermark an oder so. Das ist alles möglich. Aber genau, die Sache waren, also viele, die so on the liberal side of things waren, könnte man sagen, haben das sich nicht so richtig eingestanden, glaube ich, dass tatsächlich der verrückte orangene Mann das irgendwie ein zweites Mal gewinnen könnte.
Die ganze Welt konnte sich das eigentlich nicht vorstellen. Also
die Gefahr hat man eher drin gesehen, zu sagen, ja was, wenn er wieder verliert und es wieder nicht akzeptiert und diesmal gibt es irgendwie einen noch ernstzunehmeren, keine Ahnung, Putschversuch als damals January 6th. Und deswegen freue ich mich ziemlich drauf zu hören, was sich Aaron überlegt hat, weil der hat sich ein bisschen Gedanken gemacht, wie du schon gesagt hast, was kann eigentlich jetzt passieren?
Ja. Listen to Uniradio Konstanz.
And I'm all out of bubble.
Am Dienstag, 5. November, waren die US-Wahlen. Für viele amerikanische Bürger werden es die wichtigsten Wahlen in ihrem Leben gewesen sein. Denn sollte bei diesen Wahlen Donald Trump gewählt werden, könnte das für Amerika das Ende der Demokratie bedeuten. Warum ist das so? Dafür gibt es mehrere Gründe. Als erstes wurde im Jahre 2022 das Projekt 2025 gestartet. Dieses zielt auf einen republikanischen Gewinn bei den Wahlen dieses Jahr ab und auf eine darauf folgende Übernahme der gesamten Exekutive durch den amerikanischen Präsidenten. Dieses Projekt wurde von der Heritage Foundation gestartet und geleitet, die als nationalistisch und konservativ gilt. Daran beteiligt sind unter anderem auch die Nichtregierungsorganisation Turning Point USA unter der Leitung von Charlie Kirk, das Conservative Partnership Institute unter der Leitung des ehemaligen Trump-Staatschefs Mark Meadows und das Center for Renewing America. Die Macht soll dabei übernommen werden, indem dem DOJ, dem Department of Justice, die Mittel gekürzt werden, das FBI und Homeland Security komplett aufgelöst werden sollen und das Kabinett für Bildung und Handel ebenfalls abgeschafft werden soll. Außerdem sollen 50.000 Beamte in Washington D.C. ausgetauscht werden, die sich angeblich Trump während seiner ersten Amtszeit widersetzt haben. Außerdem soll sich dabei auf den Insurrection Act berufen werden, um das Militär und weitere Staatsmittel einzusetzen, um politische Gegner Trumps zu verfolgen und auszuschalten. Trump selbst hat dabei auch zugegeben in einem Interview, dass er am ersten Tag ein Diktator sein will und die Grenzen schließen will und so viel bohren will, wie es nur geht. Diese Wahl wird auch nicht so direkte Konsequenzen haben, zum Beispiel für die Menschenrechte der amerikanischen Bürger. In 2022 wurde durch den stark von Konservativen besetzten Supreme Court Roe v. Wade umgestimmt. Roe v. Wade hat bis dato allen amerikanischen Bürgern ein Recht auf Abtreibung gewährt. Durch diese Entscheidung wurde es amerikanischen Staaten möglich gemacht, Abtreibung zu illegalisieren und zu verbieten. Dies wurde mittlerweile auch bereits in 13 amerikanischen Staaten gemacht und in 8 weiteren wurde die Abtreibung sehr stark eingegrenzt. Sollte Trump an die Macht kommen, ist es gut möglich, dass noch weitere Menschenrechte, Frauenrechte und weitere Rechte in Gefahr sind. Auch für Europa hat die Wahl sehr, sehr starke Konsequenzen. Einerseits für den Ukraine-Russland-Krieg. Dort ist es noch nicht ganz klar, wie sich die Wahl darauf auswirken wird. Allerdings hat Trump vermehrt gesagt, dass er sich für eine schnelle Beendung des Krieges einsetzen wird. Und außerdem ist Trump bekannt dafür, dass er sich in der Vergangenheit bereits sehr nahe mit Putin ausgetauscht hat. Des Weiteren in einer nicht so direkten Konsequenz ist es auch sehr gefährlich für die weitere europäische politische Szene, da in Europa bereits ein starker Rechtsrutsch zu beobachten ist. Es ist gut vorstellbar, dass durch eine Wahl des konservativen Donald Trumps diese Rechte noch mehr Aufwind und noch mehr Stimmen erhält. Don't ask me how I did
it, I just did it, it was... Uniradio Konstanz.
Harte Worte, das Ende der Demokratie in den Vereinigten Staaten. Das macht schon mit einem was. Also ja, spannender absolut. Beitrag, würde ich sagen. Wirklich.
Absolut, absolut. Ich glaube, man kann es vielleicht so zusammenfassen. Wir wissen nichts sicher, aber die Aussichten sind nicht gut.
Ja, vor allem spannend auch, was er zu dem Project 2025 gesagt hat. Ist ja so ein geheimer Plan von Donald Trump und der wurde ja auch wirklich erst sozusagen an die Öffentlichkeit gelangt durch irgendwelche Leaks von irgendwelchen Leuten. Das ist irgendwie echt alles komplett crazy, komplett andere Welt.
Absolut. Ich finde, was an diesem, an der Geschichte mit den US-Wahlen jedes Mal wieder spannend ist, das ist ja auch wieder sowas, so alle 4 Jahre ist Fußball-WM, alle 4 Jahre wird in den USA gewählt. Das sind immer so Dinge, an die man sich so ein bisschen so, die sich auch mit, man wird älter und man kann sich dann so erinnern, ja, damals war, das war Trumps erster Term und so. Das sind ja so Dinge, mit denen man sich irgendwie beschäftigt und man glaubt dann immer auch schnell so einen Grasp zu haben, so irgendwie so zumindest grob zu wissen, was abgeht. Ja gut, die einen sind irgendwie eher so mittezentristisch, die anderen sind, ja, Aaron hat es sehr freundlich als konservativ bezeichnet. Ich denke, man könnte auch einfach sagen, Trump ist ein Faschist. Ich denke, da soweit könnte man sich aus dem Fenster lehnen, was ich natürlich nicht tue, da ich hier als Radio-Moderator kein Experte bin. Aber so, man denkt, man kennt sich da ganz gut aus, aber wie du gerade schon gesagt hast, die Abgründe, die sich auftun, sind immens. Und um nur ein paar zu nennen, klar, Project 25, also ich fand es sehr cool, dass er das erwähnt hat. Also dieses, das ist ja ein Plan mit Thesen und Strategien, der so, ich glaube auch, der im Zusammenhang mit so verschiedenen Lobbyorganisationen entwickelt wurde und in dem es im Grunde geht, wie unterminieren wir die liberale Demokratie.
Ja, wie bekommt Trump einfach mehr Macht immer.
Das ist staatszersetzender Plan im Grunde, von dem jetzt in letzter Zeit wenig Gerede wieder war. Also da wurde dann ein bisschen wurde wurde man sich wieder in den Schatten zurückgezogen. Also ganz fürs Sonnenlicht sind diese Pläne noch nicht geeignet. Aber sie sind da. Und es ist ganz gruselig, drüber nachzudenken, dass das so ist.
Wie du auch gesagt hast gerade, so, man vergisst auch immer wieder, was der Typ einfach gemacht hat. Also sagen wir den Sturm aufs Kapitol, dann, dass er wirklich einfach ein Straftäter ist. Also man fragt sich wirklich, warum wählen Leute diesen Menschen? Und es sind einfach die ganz, wie jetzt auch diese ganz klassischen Sachen, was eben auch wirklich Faschisten tun, irgendwelche Statements sagen, wie zum Beispiel so Sachen wie einfach, er will den Ukraine-Krieg in 24 Stunden beenden. Und das macht schon was mit einem. Also selbst Leute wie uns, also die hier in Europa leben, denken auch so, okay, das sagt er jetzt einfach mal so. Wir wissen ja alle, er hat irgendwie ja schon was zu tun mit Putin. Da überlegt man auch mal zweimal drüber. Also ja.
Der Punkt ist, die USA können den Ukraine-Krieg beenden.
Natürlich das wahrscheinlich nicht pro Ukraine oder wie auch
immer. Kein gutes Zeichen für die Ukraine.
Genau,
das auf jeden aber Fall nicht. Aber das ist absolut eine Möglichkeit, die im Raum steht, klar. So wie viele andere Möglichkeiten, die angesprochen wurden. Ich meine, Strafzölle für die EU könnten sich recht substanziell auswirken auf wirtschaftliche Verhältnisse hier. Es steht im Raum insgesamt, was ist mit der Geopolitik los, wenn wir jemanden am Atomkoffer sitzen haben, der so unzurechnungsfähig zu sein scheint wie Trump, aber gleichzeitig, wird wieder so viel gemutmaßt über diesen Typen, aber niemand kann sich das irgendwie vorstellen, einfach weil das ist einem so fremd. Ich habe gerade in diese Victory Speech nochmal reingeguckt und ich konnte es einfach wieder nicht fassen, dass das real ist.
Ja.
Das ist so ein, für mich ist inzwischen Trump und dieses Bild, ich glaube, Nina hat sogar von dieser ikonischen Qualität gesprochen, das ist für mich fast so einfach so ein Image geworden.
Ja,
und das hat nicht wirklich mehr was mit einer realen Person eigentlich zu tun.
Was man noch sagen könnte, was er auch wirklich einfach verspricht oder was so vielleicht auch sein Selling Point ist, er will halt einfach wirklich diese Fast-Pace-Politik machen. Also wie gesagt, wenn er sagt, in 24 Stunden nach seiner Amtsantretung will er irgendwas ändern, so, das, ich glaube, das ist schon wirklich viele Leute begeistert, weil das ist ja mal etwas, was man zur Politik sagt, dass es alles viel zu lange braucht. Und er stellt sich halt eben da als ein Macher, der dann eben alles ganz schnell, ganz easy macht.
Absolut. Ich muss aber gleichzeitig auch sagen, dass es mich fast ein bisschen irritiert hat, bei Nina plötzlich von Wahlprogrammen, von sogenannter Policy zu hören, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich war irgendwie von Anfang an, also es hat sich so surreal angefühlt, weil ich Wahlprogramme überhaupt nicht assoziiere mit dieser Wahl. Wir haben ja ein Zwei-Parteien-System und im Endeffekt ist die Wahl für die allermeisten Leute ja in erster Linie eine Wahl gegen Trump. Und das ist so eine surreale Situation, in der irgendwie drüber zu reden. Die bekannten Phrasen, wie man sie auch aus deutschen Wahlen kennt, dieser Kandidat ist für die Wirtschaft, was auch immer das heißen soll, die wirken da noch leerer, als sie es bei uns tun, weil ja ganz klar ist, am Ende des Tages gibt's die einen, die wählen vielleicht eine Kandidatin, die sie nicht so geil finden, weil sie den anderen noch viel schlimmer finden, und dann gibt's die anderen, die sind potenziell eben damit einverstanden, dass sich das Ganze in so eine Art, Autokratie verwandelt, potenziell.
Potenziell. Wir sind gespannt, haben alle ein bisschen Schiss, glaube ich. Ja, aber lass uns doch mal weitergehen. Und wie wir schon gesagt haben, die ganzen Beiträge sind vor der Wahl aufgenommen worden. Und jetzt gibt es aber einen Beitrag nochmal von Nina, die nochmal das Ganze rekapituliert und sozusagen die Wahlergebnisse uns vorträgt. Und da hören wir doch jetzt mal rein.
Uniradio Konstanz.
What?
Nach einer langen und qualvollen Wahlsaison ist endlich ein Ende in Sicht. Ob es ein Happy End oder doch das einer schlechten Tragödie ist, lässt sich aus den Wahlergebnissen nicht ganz so erschließen. Eins ist aber klar, es gibt einen neuen Präsidenten in der USA und sein Name ist Donald Trump. Mit 312 Wahlleuten und damit den Sieg aller Swing States schafft es Trump, die Bevölkerung von einer demokratischen Tendenz in 2020 wieder zurück zu den Republikanern zu führen. Doch wie genau schafft es ein Verbrecher, der in 34 Anklagepunkten als schuldig gesprochen wurde, in ein Amt, in dem er die Bevölkerung das Gesetz repräsentiert? Sarah Isgur, die lange als Kampagnenleiterin der Republikaner arbeitete, fasste den Hauptgrund in einem Bericht der New York Times schön zusammen. Sie sagte: "A decisive number of Americans will put up with a politician's quirks, foibles and even corruption, if he or she delivers peace and prosperity." Während Harris also ihren Fokus der Kampagne auf die Demokratie und die Wichtigkeit der Gesetze legte, arbeitete Donald Trump mit dem Aspekt der Hoffnung. Hoffnung auf ein Kriegsende, einen Stopp der Inflation, einer besseren Grenzkontrolle. Eine Hoffnung, dem durchschnittlichen Amerikaner wieder Zugang zu einer besseren Lebensqualität zu ermöglichen, finanziell sowie gesellschaftlich. Der Fokus darauf liegt natürlich auf Amerikaner. Denn wen würden die Gesetze der republikanischen Regierung niemals limitieren? Den durchschnittlichen weißen Mann. Statistiken der Tagesschau zeigen, dass eine der wichtigsten Eigenschaften von Kamala Harris für die Wahlentscheidung ihr gutes Urteilvermögen war. Bei Trump-Wählern liegt der wichtige Entscheidungspol jedoch bei der Erzeugung eines nötigen Wandels. Unter anderem antworteten die Befragten mehrheitlich, dass die wichtigste Aufgabe für die nächste Präsidentschaft die Bekämpfung der Inflation sei. Direkt dahinter das Voranbringen der Wirtschaft. Schaut man sich das Wahlverhalten bestimmter Bevölkerungsgruppen an, kann man eine starke Tendenz zu Harris bei den afroamerikanischen und eine leicht republikanische Tendenz bei den weißen WählerInnen erkennen. Bei den Hispanics ist es ausgeglichener, jedoch in eine stärker demokratische Richtung. Trotz des Riesenschritts zurück für Frauen in der USA nach der Rücknahme der Entscheidung im Falle Roe v. Wade, zeigt sich ein relativ ausgewogenes Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen WählerInnen. Die Tendenz der Frauen jedoch in Richtung Harris, die der Männer in Richtung Trump. Zusammengefasst schaffte es Trump in seinem Tango aus Drohungen, wie der eines Dritten Weltkrieges und Gottkomplexen, ein Bild von sich zu malen, das schon fast dem Status der Mona Lisa gleicht. Was das für uns in der nahen Zukunft bedeutet, ist bis jetzt noch mit einem Fragezeichen zu markieren. Für viele Menschen der USA zeichnet sich dieser Tag jedoch als ein erneuter Rückschritt der Demokratie aus. Die vollständigen Artikel findet ihr auf der Seite der New York Times und der Tagesschau.
Uniradio Konstanz. I said I want the
truth. Ja, Oskar, das sind die Ergebnisse relativ nüchtern vorgetragen. Relativ nüchtern hieß es dann am Ende auch. Es ist jetzt eigentlich nicht mehr so richtig zu leugnen, von so einer Art Rückgang der Demokratie in den Vereinigten Staaten zu reden. Das ist, ja, wie geht man mit so einem Satz um?
Oh Gott, ich weiß es wirklich nicht. Es ist einfach nur traurig einfach. Ja. Aber ich meine, wir sehen es irgendwie gerade auch in der ganzen Welt. Selbst in Europa gibt es einfach einen eindeutigen Rechtsrutsch und es macht, vor allem jetzt würde ich sagen, in unserer Situation, unsere Generation, das macht einem einfach, ja, einfach Angst, also wie da einfach die Zukunft aussehen könnte.
Absolut, absolut, weil gleichzeitig muss man sich vor Augen führen, dass wir im Moment nicht die primären Leidtragenden sind. Also einmal natürlich als Europäer, aber zum anderen eben auch ist, wie auch erwähnt wurde, die weiße Mittelklasse erstmal nicht die Schicht, die primär unter Trump zu leiden hat. Sicherlich wird alles unangenehmer werden, aber ja. Die jetzt immediately konkreten Konsequenzen tragen natürlich Migranten und Migrantinnen in den USA, tragen insgesamt minoritäre Personen, Angehörige von Minderheiten, Menschen, die zum Beispiel auf medizinische Versorgung angewiesen sind, Menschen, die vielleicht die nicht irgendwie den von der Republikanischen Partei oder insgesamt dem Establishment gewünschten auch Geschlechtervorstellungen entsprechen. Und da könnten viele Dinge sehr schnell, sehr konkret werden. Und Das ist so ein bisschen die andere, die sehr düstere Seite von dem ganzen krassen Theater, was man sich so anhört. Sie hat jetzt auch noch einige Statistiken gehabt, die so die üblichen Verteilungen gezeigt haben. Es gibt so eine Tendenz bei AfroamerikanerInnen und bei Frauen Richtung Demokraten, bei anderen Bevölkerungsgruppen der klassische weiße Mann aus dem mittleren Westen und so eher in die republikanische Richtung. Aber ich glaube, das vernichtende Urteil für die Demokraten ist vor allem eben, dass Kamala Stimmen, die Biden bekommen hat, aus einem sicheren demokratischen Lager nicht mehr mobilisieren konnte. Also nicht der große Zuwachs auf der republikanischen Seite vor allem gewesen ist, sondern ein Stück weit eine Erosion der Basis der demokratischen Partei. Und da frage ich mich persönlich auch, wie sinnvoll ist es, eben dann immer noch weiter nach rechts zu gehen, immer noch weiter in die Mitte zu gehen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber kurz vor der Wahl ist die Harris-Kampagne ja noch mit Liz Cheney, glaube ich. Also der Frau, der Frau von Dick Cheney, den man noch aus Bush-Jahren kennt, also dem Republikaner, man erinnert sich, unterwegs gewesen, um an diesen mysteriösen, fiktiven republikanischen Wähler irgendwie zu appellieren, der dann doch umschwingt auf die demokratische Partei. Und irgendwie zeigen ja Daten seit langem, dass es irgendwie diese Wähler nicht so wirklich gibt. Und dass diese Strategie ähnlich viel Wirkung zeigt wie der Versuch, den wir aus Deutschland kennen. Vielleicht können wir die AfD stoppen, wenn wir einfach selber abschieben.
Ja, aber klar, dieses politische Fenster, was sich da einfach verschiebt. In dem Fall jetzt einfach stark nach rechts. Also, ja.
Ja, genau, dieses Fenster, von dem du sprichst, das wird irrer, je länger man drüber nachdenkt. Ich weiß nicht, wie gut du dich noch erinnerst an George W. Bush, also den Vorgänger von Obama, den auch Republikaner, Ja, ein ähnlicher Sympathieträger wie Donald Trump. In vieler Hinsicht wird er auch so als Vorbild gehandelt, im Sinne von, der hat auch schon so ausgelotet, was ist möglich als Präsident zu tun, und so gedacht hat, das ist doch niemand, der kompetent ist, so ein Land zu führen. Auch das wieder absurd aus der heutigen Perspektive, nachdem wir 4 Jahre Trump gehabt haben. Mir geht's aber um eine Anekdote, nämlich die Immigration Reform von 2007, die im Senat oder im Kongress diskutiert worden ist. Und dabei ist es im Grunde, das ist ein Projekt von der Bush-Regierung gewesen. Und im Grunde war der Vorschlag oder die Idee, dass ein Path to Citizenship, also ein Weg, die Staatsbürgerschaft zu erlangen, für die damals ungefähr 12 Millionen undokumentierten Immigranten in den Vereinigten Staaten möglich gemacht worden wäre. Das muss man sich mal vorstellen. Also stell dir mal vor, ein republikanischer Präsident würde heute eine Reform Bill irgendwie vorschlagen, wo es darum geht, wir wollen den Leuten, die hier illegal im Moment noch leben, weil sie keinen Pass haben, aber das ist auch das einzig Kriminelle an ihnen, eine Möglichkeit geben, Bürgerinnen und Bürger zu werden. Das ist unvorstellbar. Heute sagt man darüber, ja, auf gar keinen Fall, die essen doch Hunde.
Und die Katzen, nicht vergessen.
Also eine komplett normale Timeline, in der wir hier leben. Und ich weiß es nicht. Oskar, ich brauche einen sogenannten Palate Cleanser. Ich brauche irgendwas, was mich ablenkt und was mich ein bisschen an das Gute und das Lustige auch am Menschen ein bisschen erinnert. Ja. Hast du sowas für mich noch?
Ja, die Frage ist jetzt, ob Trump einen guten Einfluss auf die Welt hat. Wahrscheinlich eher nicht, wir schauen mal. Aber was auf jeden Fall einen guten Einfluss hat, ist Loot für die Welt. Das ist eine Spendenaktion, die über Twitch und YouTube gemacht wird von, ja, doch wirklich fast schon alten Hasen der ganzen YouTube-Szene. Und da kommt wirklich jedes Jahr doch einiges zusammen für den guten Zweck. Und darüber hat Laura einen Beitrag gemacht. Und da hören wir doch jetzt zum Schluss nochmal rein. Vielleicht für einen etwas positiveren Ausgang der heutigen Folge.
Uniradio Konstanz. Ein ganzes Wochenende
für den guten Swag. Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit. Der Stream-Spendenmarathon Loot für die Welt ging in die nächste Runde. Organisiert wurde das Event wie immer von dem Team, das für die Social-Media-Kanäle von Dr. Freud sowohl vor als auch hinter der Kamera steht. Doch was genau ist Loot für die Welt und wie ist das Event eigentlich entstanden? Loot für die Welt ist ein Charity-Event, was immer am 2. November-Wochenende auf der Livestreaming-Plattform Twitch auf dem Kanal Dr. Freud gestreamt wird. Das Event dauert meistens um die 33 Stunden. Die Freuds, besser bekannt als Flo, Olli und Paul, machen schon vor dem offiziellen Streambeginn immer Stimmung und strahlen gute Laune aus. Über den Stream verteilt werden die verschiedensten Spiele gespielt. Egal ob Pen and Paper, Werwolf, PowerPoint Karaoke, Just Dance, Mario Party, Riesenjenga mit und ohne Elektroschocker und noch viele weitere. Es wird vor der Kamera gekocht, manchmal mit einem Rezept, was mehrfach durch den Google Translator gejagt wurde, oder gewissen anderen, sagen wir, Hindernissen.
Wie lange bleibt der jetzt zu?
Bis fertig.
Wann fertig?
Wenn du aufmachst.
Wann auf?
Wenn fertig.
Wann fertig? Wir drehen uns im Kreis.
Ihr seid in einer Spirale gefangen, ja.
Hin und wieder gibt es speziellere Projekte wie eine Podcast-Aufnahme während dem Stream wie dieses Jahr oder wenn ein neuer Loot für die Welt-Song geschrieben und produziert wird. Jedes Mal sind viele andere Streamer und YouTuber als Gäste mit dabei. In diesem Jahr waren unter anderem Marty Fischer, Young Hegenberg, die Space Frogs oder auch andere YouTuber wie Malwanne oder die Kalimbas dabei. Die Space Frogs sind inzwischen Stammgäste, da auf deren YouTube-Kanal der Stream ebenfalls läuft. Die Community und weitere Content-Creator spenden ebenso wie die Freuds und deren Gäste fleißig während dem Event. Die komplette Summe und der Erlös aus den Merch-Verkäufen werden dann an wohltätige Organisationen und Projekte gespendet. Die erste Version startete am 14. November 2014, was nach 30 Stunden früher als eigentlich geplant beendet wurde. Organisiert wurde das Ganze von Flo, einigen eher als der Influencer Le Floyd bekannt. Damals war es noch in Flos damaliger Wohnung und dank einem Internetkabel von Steve, einem der Space Frogs, was sich von Steves Wohnung quer durchs Treppenhaus zu Flos Wohnung zog, war das Ganze überhaupt erst möglich. Es wurde damals nur online gespielt und ohne Gäste. Am Ende kamen ungefähr 31.500 Euro raus. Die Summe ging damals an drei verschiedene Organisationen. Le Floyd gab kurz darauf auch die jährliche Wiederholung bekannt. Es kamen immer mehr Gäste dazu und das Ganze wurde professioneller und größer. Die Spendensumme steigt ebenfalls jährlich in die Höhe. So wurde 2015 schon über das Doppelte gespendet und man erreichte um die 76.000 Euro. Die 100.000 Euro knackte man schon ein Jahr später beim dritten Loot für die Welt und die 500.000 Euro Marke wurden 5 Jahre später beim achten Loot für die Welt erreicht. Doch 2022 gab es neben Loot für die Welt noch ein weiteres Special. Am 13. März 2022 gab es nämlich ein kurzfristig geplantes Ukraine-Special, wo man mit ein paar Gästen 8 Stunden lang Spenden für die Ukraine gesammelt hatte. In dem kleinen Event wurden damals ungefähr 158.000 Euro gesammelt. Diesen und alle anderen Streams und Ausschnitte daraus sind immer noch auf YouTube zu finden. Vergangenes Jahr war die 10. Ausgabe von Loot für die Welt und es wurden insgesamt 589.710 Euro und 47 Cent für den guten Zweck gespendet. Die Summe ging, aufgrund des Jubiläums, an 10 verschiedene Projekte und Organisationen. Das Team von Dr. Freud hat in dem Jahr den Deutschen Entwicklerpreis 2023 für soziales Engagement gewonnen. Insgesamt haben sie in 10 Jahren über 4 Millionen Euro an Spenden sammeln können. Dieses Jahr starteten sie in die 11. Runde. Am 9. November um 11 Uhr fiel der Startschuss und gestern Abend um 23 Uhr endete der Stream. Dieses Jahr geht der Gewinn an 8 verschiedene Organisationen, wie zum Beispiel dem Welttierschutz, dem Loot für die Welt Nothilfefonds und noch viele weitere. Loot für die Welt mag damals aus einer kleinen Idee entstanden sein, wo ein paar Gamer ein paar Videospiele für den guten Zweck spielen. Aber inzwischen ist es ein Herzensprojekt von ein paar YouTubern, um etwas Gutes zu bewirken. Vielleicht seid ihr jetzt auch neugierig geworden und seid beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt:
Denn das ist Loot für die Welt. Wir retten Kinder, das Meer und die Welpen. Das ist Loot für die Welt. Im nächsten Jahr könnt ihr dann weiter fleißig helfen.
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Uniradio Konstanz.
Oskar, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mich haben allein diese Namen schon irgendwie komplett so zu so 2016 irgendwie zurückgebeamt. Und diesmal in, sagen wir mal, diesmal in einer besseren Art und Weise, als es der Name Donald Trump tut.
Ja, auf jeden Fall. Nee, man wird echt nostalgisch bei den Namen. Was weiß ich, die...
Was hat der kleine Oscar 2016 gemacht?
Oh, ich glaube, da habe ich ganze Zeit nur Minecraft-Videos geschaut. Das war, glaube ich, eher eine andere Bubble. Aber natürlich kennt man die ganzen Namen.
Ja, geil.
Floyd und so, Rocket Beans, ja.
Ja, was war bei dir? Das sind so die... Ich muss sagen, ich wahrscheinlich auch voll in der Minecraft Bubble da drin gewesen damals. So wie es halt auch war. Man, ich meine, damals waren ja auch noch solche Leute wie der gute alte Julian Bam aktiv. Macht der überhaupt noch YouTube heute?
Ich glaube, der versucht seit 3 Jahren irgendwie sein letztes Video rauszuhauen oder so und stretcht das dann immer weiter irgendwie, aber ich bin da auch nicht mehr so hinterher, wie weit das jetzt gerade ist.
Kann auch nicht so da so richtig loslassen. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich eine Sache, die auch nur noch so unsere Generation mehr oder weniger fühlen wird.
Ja,
ich glaube, für die kommenden Generationen ist auch YouTube dann, ist es nicht mehr dasselbe.
Die Jungen, die verstehen das ja nicht mehr. Die können das ja nicht nachvollziehen.
Echt.
Aber gleichzeitig ist es spannend, wie lange sich das gehalten hat. Also es gibt Plattformen, von denen hört man heute nicht mehr so viel. Stichwort MySpace. Wobei natürlich ein früher Investor Peter Thiel gewesen ist und der heute in JD Vance investiert und auch das ja Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Also so ein bisschen treten Dinge in den Hintergrund, manche Dinge ändern sich wenig, aber was sich auf jeden Fall nie ändert, ist die immer zweiwöchentlich wiederkehrende Folge Uniradio. Hast du noch irgendwas Abschließendes, mit dem du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer entlassen möchtest aus dieser Folge, die versucht hat, Ordnung reinzubringen in eine sehr turbulente Woche?
In das ganze Chaos hier. Ich würde sagen, wir schauen einfach weiter, wie sich alles entwickelt. Hört weiter Uniradio, kommt vorbei, wenn ihr wollt, um auch ein bisschen Werbung hier zu machen. Und lasst eine gute Bewertung da auf Spotify. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst keine Bewertung da am besten. Das ist immer gut. Und euch noch eine gute Restwoche. Und ich würde sagen, Dann, Nico, mir hat sehr viel Spaß gemacht heute. Hast du noch ein abschließendes Wort?
Ja, um den großen Gewinner der letzten Woche, Donald Trump, zu zitieren. We're going to help our country heal. We have a country that needs help. And it needs help very badly. Dafür steht das Uniradio. Bis zur nächsten Woche. Viel Spaß und kommt gut durch einen Alltag.
Was hoffen Sie sich von
Uniradio Konstanz?
Was erhoffen Sie sich in dieser Saison
von Uniradio Konstanz?
Super. Echt super.